Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom Hydrogen Dialogue Summit and Expo. Let's talk about Hydrogen. Im Rahmen des Hydrogen Dialogue kommen führende nationale und internationale Entscheidungsträger sowie Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft zusammen. Werden Sie Energieträger. Mit dem Code HD23BAR können Sie sich jetzt ein kostenfreies Expo-Ticket sichern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in die Welt der Wasserstoffwirtschaft einzutauchen, wertvolle Einblicke zu gewinnen und Technologien vor Ort zu erleben. Jetzt gratis Ticket sichern unter www.hydrogendialogue.com. Code HD23BAR. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und heute, Johannes, geht es auch um Wasserstofferzeugung. Beziehungsweise es geht vor allem um Wasserstofferzeugung.
Ja, hallo Martin. Es freut mich, dass wir wieder hier zusammengefunden haben. Wieder eine neue Woche in unserem Wasserstoff-Podcast in der Hydrogen Bar. Wir reden wirklich über die Erzeugung von Wasserstoff und vielleicht auch, klingt es erstmal nach einem bisschen trockenen Thema, denn es gibt neue EU-Announcements, neue EU-Veröffentlichungen zum Thema Wasserstoffproduktion und die haben wir natürlich mit höchstem Interesse durchgelesen, weil wir natürlich auch mit dem Gedanken spielen, hier endlich mal selber Wasserstoff herzustellen in unserer Bar.
Ja, genau.
Und dann ist es natürlich wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben.
Und deshalb haben wir uns da in die Einzelheiten eingelesen, ob auch solche Mengen auch, die wir hier in unserer kleinen Hydrogen Bar herstellen könnten, auch da hier tatsächlich geeignet sind.
Ja. Denn der Hintergrund ist, dass die Hydrogen Bank jetzt wirklich real wird, sozusagen.
Ja.
Das ist ja eigentlich ein Ding, das schon oder seit einem Jahr oder so in der Diskussion existiert.
Ich würde sagen, ungefähr ein Jahr, ja.
Ungefähr ein Jahr. Ich glaube, die Ursula von der Leyen hat es vor irgend so einem Jahr da in ihrer State of the Union Speech angekündigt, dass es eine Wasserstoffbank geben wird, die dann die unterstützen soll, dass Wasserstoff produziert wird. Und da gab es jetzt einige neue Schritte und es kommt wirklich jetzt Cash auf den Tisch im Prinzip, um Wasserstoff zu produzieren.
Ja, genau. Und wie du es schon angedeutet hast, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen bürokratisch und politisch und kompliziert, ist aber eigentlich ziemlich spannend, finde ich. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast jetzt beim Durchlesen oder bei der Recherche, weil das natürlich schon aus meiner Sicht attraktive Anreize bietet. Und wir können ja vielleicht erstmal so kurz die Randbedingungen umschreiben, sozusagen die harten Fakten auf den Tisch legen und dann mal vielleicht die ganze Sache was kommentieren. Die Announcements, die da jetzt kürzlich eben kamen, sind hinsichtlich der Terms and Conditions für diese European Hydrogen Bank. Es wurde also jetzt am 30.08. wurden diese Terms and Conditions veröffentlicht und Ende November soll dann die erste Auktion, wir haben es ja also mit einem Auktionsmodell zu tun, wir erklären gleich noch ein bisschen näher, was das bedeutet, starten und soll dann ungefähr bis Februar 2024 gehen. Und für diese erste Auktion ist ein Budget von 800 Millionen Euro vorgesehen. Und jetzt natürlich die Frage, ja, was macht man denn mit den 800 Millionen Euro oder was hat das mit einer Auktion zu tun? Wir haben das ja schon mal kurz euch in einer anderen Folge erläutert, die Idee der European Hydrogen Bank ist ja, man möchte die Erzeuger von Wasserstoff und die möglichen Verbraucher oder die Interessenten an Wasserstoff zusammenbringen und möchte die preisliche Lücke, die zwischen diesen beiden Parteien existiert, schließen. Zumindest in der nahen Zukunft wird es ja höchstwahrscheinlich so sein, die Erzeugung von Wasserstoff ist relativ teuer, ist relativ hochpreisig. Auch der Import von Wasserstoff aus anderen Regionen jetzt außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, außerhalb der Europäischen Union, ist wahrscheinlich noch relativ teuer, verhältnismäßig teuer. Auf der anderen Seite sind Projekte, die Wasserstoff verbrauchen möchten, auch im Entstehen, aber natürlich vor allem wirtschaftlich interessant, wenn der Preis für den Wasserstoff niedrig ist. Und jetzt sieht man schon so ein bisschen, wo das Problem ist. Ja, die Erzeugung oder der Import ist teuer und die möglichen Verbraucher sind eher daran interessiert, natürlich niedrige Preise zu zahlen.
Ja, und da will die Wasserstoffbank reinkommen und diese Lücke schließen im Prinzip. Ja. Und sagen, hey, wir wissen, man muss irgendwie einen gewissen Preis verlangen, damit es sich, so eine Investition, damit die sich lohnt. Und wir wissen, dass die, die es nutzen, die können diesen Preis nicht zahlen, weil sonst lohnt sich ihr Businessmodell nicht. Also kommen wir und ja, füllen diese Lücke auf.
Genau.
Sehr, sehr einfach gesprochen.
Genau.
Und da sollen diese 800 Millionen Euro dazu dienen.
Genau. Und jetzt natürlich die Frage, wie sollen diese 800 Millionen verteilt werden? Und da kommt eben jetzt dieses Auktionsmodell ins Spiel. Eben mit dem Start der ersten Aktion im Rahmen der European Hydrogen Week, die im November wieder in Brüssel stattfinden wird. Da gibt es jetzt schon einige Jahre, wo also eine Woche lang eben sich die ganz, ganz wichtigen Leute in Brüssel treffen und über Wasserstoff sprechen, soll eben auch diese erste Aktion gestartet werden. Und dann hat man Zeit, um sein Projekt einzureichen und dann eben auch anzugeben, wie viel Geld man als Erzeuger von der Europäischen Union, von der Europäischen Kommission haben möchte, um wirtschaftlich zu sein und eben halt dieses Gap zum Verbraucher hin überbrücken zu können. Und was jetzt im Rahmen dieser Terms and Conditions festgelegt worden ist, dieses Gap kann maximal 4,50 Euro pro Kilogramm Wasserstoff sein. Lange Zeit war in der Diskussion maximal 4 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Jetzt hat man nochmal ein bisschen erhöht auf 4,50 Euro. Man kann sich also von der Europäischen Kommission zukünftig im Idealfall mit bis zu 4,50 Euro pro Kilogramm erzeugten Wasserstoff fördern lassen und so seinen erzeugten Wasserstoff um eben diese 4,50 Euro günstiger, Johannes, dann verkaufen.
Ja, wobei es ist auch so, die europäische oder diese Bank, die stellt dann nicht die Kunden zur Verfügung, sondern,
nein, das ist
so wie es ich verstanden habe, die muss man wirklich selber haben. Das heißt, wenn wir jetzt in unserer Bar entscheiden, wir wollen hier Wasserstoff produzieren, dann müssen wir irgendwie ein Gefühl haben, wir können das, diesen Wasserstoff für, ich weiß nicht, so und so viel Euro, 5 Euro verkaufen, aber wir bräuchten eigentlich 8 Euro, damit sich trägt, also diesen Gap, den wollen wir von der EU haben.
Genau.
Aber natürlich, wenn dann unser Kunde sagt, hey, ich zahle dir nicht mehr die 5 Euro, ich zahle dir nur noch 4 Euro, dann ist es unser Problem.
Ja, genau. Und vielleicht, um in diesem Beispiel zu bleiben, wenn wir eben der Meinung sind, wir könnten für 5 Euro verkaufen, aber wir müssten, um wirtschaftlich zu sein, für 8 Euro verkaufen, können wir eben an der Auktion teilnehmen und dieses Gap, eben halt die 3 Euro, von der Europäischen Kommission sozusagen halt beantragen. Und im Rahmen dieser Auktion werden dann die Gebote und dann wäre unser Hydrogen Bar Gebot eben 3 Euro einem Ranking unterworfen von niedrig nach hoch. Sozusagen logischerweise der quasi am wenigsten Förderung braucht, der wird bevorzugt, der steht ganz oben auf der Liste. Und der eben viel Förderung braucht, der eben halt bis zu diese 4,50 Euro tatsächlich benötigt, der steht ganz unten auf der Liste. Und dann werden einfach die 800 Millionen verteilt, so lange, bis tatsächlich nichts mehr übrig ist.
Genau. Und es gibt natürlich einige Randbedingungen. Also ich kann nicht kommen und sagen, hey, ich bin der Riesenhecht und ich nehme einfach alle 800 Millionen Euro für mein Projekt, weil ich so eine riesen Elektrolyseanlage habe, sondern das ist limitiert auf ein Drittel. Und leider, jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, wir als Hydrogen Bar können uns auch nicht bewerben, weil wir dann nicht groß genug sind. Also man muss eine Elektrolyseanlage von mindestens 5 Megawatt aufbauen, was schon ein bisschen was ist. Man muss dann sagen, man hat da die erneuerbaren Energien verfügbar. Also ich könnte hier bei uns irgendwie eine auslaufende Solaranlage mit 10 Kilowatt bereitstellen, Martin. Aber ich glaube, damit können wir den 5-Megawatt-Elektrolyseur nicht so wirklich betreiben.
Ja, ich habe auch noch eine bei meinen Eltern, aber
okay,
ja,
das reicht
immer noch nicht.
Ja. Also müssen wir nochmal tief in unsere Excel-Tabellen reingeschaut. Da gibt es also wirklich schon einige Rahmenbedingungen, die, ja, da muss man schon was drauf haben. Dann kann man es nicht sagen, hier, wir sind Martin und Johannes, wir machen das jetzt. Also man braucht da die erneuerbaren Energien, man braucht mindestens 5 Megawatt Elektrolyse. Man muss auch ein Deposit ablegen. Also wenn man sich da oder wenn man dann in die Endauswahl kommt, dann muss man Bankgarantien abgeben. Und wenn man dann das nicht schafft, diesen Elektrolyseur in 5 Jahren aufzubauen und in Betrieb zu nehmen, dann muss man dieses Geld der EU als Strafe zahlen. Also wird schon geschaut, dass halt nicht irgendjemand kommt und sagt, hey, lass mich mal drauf bewerben und dann schaue ich später, wie ich das umsetze.
Ja.
Da muss man wirklich auch Nachweise bringen, dass es realistisch ist, dass man das machen kann.
Ja, genau. Ja, sehr schön finde ich das auf dieser Webseite. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, Johannes, da ist ja dieser Prozess eben so in 11 Schritten mit 11 so Bildchen auch dargestellt. Und ja, sehr schön finde ich diese Penalty auch, die du beschrieben hast. Da ist auf dem letzten Bildchen so ein Hammer mit einem Eurozeichen drauf. Dass, wenn es eben nicht funktioniert, eben das Projekt halt delayed ist. Oder selbst wenn du zu wenig produzierst, dann wird auch schon hier der Hammer sozusagen auf dich gesenkt.
Genau.
Und das ist ein sehr schön sprechendes Bild, finde ich.
Ja, genau. Also man muss mindestens 30% von diesem gebotenen Volumen produzieren. Also man hat da schon gewisse Flexibilität, muss man schon sagen. Also man kann darunter auf 30% gehen. Man kann auch die Subvention quasi vorziehen und überproduzieren, also bis zu 140% im Jahr. Und dann im Prinzip, ja, Subventionen, die man eigentlich später bekommen würde, hätte man, dann kriegt man auch auf diese 40% Überproduktion. Allerdings in Summe kriegt man nicht mehr als dieses Volumen, auf das man geboten hat.
Ja.
Also es ist schon ein bisschen Flexibilität drin, aber sie wollen natürlich wirklich sicherstellen, dass da Leute kommen, die das auch umsetzen und nicht nur schöne Papiere machen und dann irgendwie auf Investorensuche gehen mit so einem Zettel von der EU.
Ja, Geld abgreifen,
genau.
Obwohl noch gar nichts dahinter ist, ja, genau.
Ja.
Es könnte natürlich dann ich will nicht sagen Hemmschuh, aber ein gewisses Problem sein. Zum einen ist diese Zeit eben jetzt ja relativ kurz. Es soll, wie gesagt, im November ja losgehen und jetzt Ende August wurden jetzt diese Terms and Conditions, ich habe schon einige Mal jetzt erwähnt, eben erst veröffentlicht. Das heißt, die Zeit läuft jetzt und man muss sich jetzt innerhalb von wenigen Wochen im Endeffekt sozusagen aufstellen und seine Formulare, seine Dokumente und seine Excel-Tools zusammensuchen quasi und die hochladen und sich da vorbereiten. Die Zeit ist relativ kurz. Es ist allerdings ja so, das ist ja nicht die einzige Runde jetzt mutmaßlich, auch die jetzt diese Hydrogen Bank da durchführen wird, sondern es wird dann zukünftig ja weitere Runden geben oder soll weitere Runden geben. Und zum anderen, die Industrievereinigung Hydrogen Europe hat angemerkt, ein Fehler im System oder ein mögliches Problem ist, die Förderung von den 4,50 € ist nicht inflationsgebunden, ist nicht an die Inflation gekoppelt. Und das könnte natürlich bedeuten, wenn die Inflation weiter auf hohem Niveau bleibt, ist dieser Betrag von 4,50 € zukünftig weniger wert als jetzt in der ersten Runde. Und als schlechtes Beispiel wird auf die Offshore-Windkraftanlagen im Vereinigten Königreich verwiesen, wo es wohl tatsächlich aktuell tatsächlich der Fall ist, die Investoren ziehen sich zurück, weil es zwar dort auch Fördermittelzusagen gibt, die allerdings auch nicht inflationsgebunden sind und deshalb die Förderung jetzt nicht mehr ausreicht aufgrund der gestiegenen Kosten für die Hardware und für die Installation der Anlagen, sich dort zu engagieren. Selbst mit der Förderung sind diese Projekte zumindest zum Teil jetzt uninteressant. Und das wird dann eben als abschreckendes Beispiel sozusagen genannt und eine Forderung erhoben. Ja, auch hier müsste so eine Inflationsgebundenheit angezogen werden.
Weil da könnte man natürlich auch das Gegenargument ins Feld führen, dass letztendlich wird ja der Unterschied zwischen Produktionspreis und Verkaufspreis abgedeckt. Und sobald man dann das investiert hat, ist zumindest diese CapEx, also die Kosten für den Elektrolyseur gehen natürlich nicht mehr nach oben. Die Kosten für eventuelle Bereitstellung von grüner Energie könnten nach oben gehen. Allerdings wird da auch gesagt, man muss eigentlich langfristige Lieferverträge beilegen, muss irgendwie zeigen, dass man wirklich diesen grünen, den erneuerbaren Strom ja langfristig bekommen kann. Und auf der anderen Seite ist halt wieder die Frage, würde dann nicht auch der Wasserstoffpreis im Verkaufswert steigen mit der Inflation? Also ich glaube, da es ist halt sehr komplex, da gibt es so viele Zusammenhänge, dass es natürlich angenehmer wäre, wenn jetzt diese Förderung auch in die Höhe geht mit der Zeit. Aber ich glaube, da hat die EU wahrscheinlich auch Angst gehabt, dass sie dann wieder überfördert und dazu führt, dass dann sich Firmen vielleicht zurücklehnen, weil sie sagen, ja gut, wenn die Preise steigen, dann kriege ich ja sowieso das Geld.
Ja, genau.
Also ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, wobei man natürlich nicht ganz, oder ich blicke nicht ganz durch, wie jetzt diese Inflation dann am Ende wirklich wirkt auf die Märkte.
Das ist wahrscheinlich auch ein Problem. Man weiß es tatsächlich nicht, wie sich das auswirken würde. Jetzt natürlich zu den CapEx, wie du es gesagt hast, da merkt man es direkt quasi, wenn der Elektrolyseur 20% mehr kostet, ja, dann müssten wir von der Hydrogen Bar einfach 20% mehr bezahlen, um hier unseren Wasserstoff zu erzeugen. Das sind einfach harte Fakten. Aber ob sich das dann auch auf die Preisfindung eben auswirken würde, ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Man kann natürlich allgemein vielleicht sagen, diese Inflation erzeugt einfach einen gewissen Grad an Unsicherheit. Und das ist natürlich was Investoren überhaupt nicht mögen, wenn es Unsicherheit gibt. Und deshalb wird eben versucht, die Unsicherheit so weit wie möglich irgendwie zu reduzieren. Und jetzt sagt die eine Seite, ja, wir möchten einfach diese Fördersumme oder dieses Premium eben, auf das man sich bewerben kann, an die Inflation koppeln, um da sozusagen Sicherheit reinzukriegen. Und die Europäische Union oder die Europäische Kommission möchte natürlich auf ihrer Seite auch die Unsicherheit reduzieren und sagt auch, ja, schreibt doch hier jetzt nicht einen Blankoscheck für euch rein, zahlt euch, was immer dann rauskommt. Und das ist dann wahrscheinlich genau dieser Widerstreit, den du erwähnt hast.
Ja, genau. Was auch noch wichtig ist, ist, also weil, du hast ja auch gesagt, es müssen die ganzen Dokumente rausgesucht werden und die Bewerbung geschrieben werden in ein paar Wochen. Es ist auch so, dass man schon einiges nachweisen muss, dass das Projekt eigentlich auf dem Weg ist. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, lass uns die Köpfe zusammenstecken und dann überlegen wir uns mal, wie so ein Elektrolyseur, wie wir den aufbauen könnten. Sondern es hört sich schon so an, als ob da schon gewisse Planungsaktivitäten abgelaufen sein müssen, dass das wirklich realistisch ist und realisierbar. Und insofern betrifft diese Hydrogen Bank jetzt Projekte, die eigentlich schon irgendwie ein bisschen losgelaufen sind, aber auch nicht zu sehr losgelaufen, weil man darf noch nichts investiert haben. Natürlich, es ist auch so, dass man nicht doppelt gefördert werden darf. Also wenn die jetzt irgendwie Förderung von was anderem bekommen, da gibt es dann auch eine Liste in dieser Ausschreibung, welche Förderungen nicht erlaubt sind, dann wiederum darf man sich nicht darauf bewerben.
Ja.
Also es ist schon sehr beschränkt in gewisser Weise. Und dann wird man mal sehen, wer dann wirklich kommt und wer die Förderung bekommt. Also es werden bestimmt einige kommen, die halt in diesem Sweet Spot jetzt sind und quasi gerade richtig mit ihrem Projekt liegen und noch nicht irgendwie andere Förderungen bekommen haben, die das ausschließt oder so. Aber da, ja, ich bin da schon gespannt, was dann am Ende da veröffentlicht wird. Weil das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt oder interessanter Punkt. Müssen wir uns merken für eine zukünftige Episode. Diese ganzen Gebote werden dann danach veröffentlicht.
Ja.
Also es kommt dann raus, wie viel bekommen hat. Und dann natürlich auch alle Gebote, die nicht keinen Zuschlag bekommen, die werden anonym veröffentlicht. Also man kann dann wirklich sehen, wo im Prinzip der Markt jetzt so ein bisschen liegt.
Ja.
Und ja, welche Produktionen quasi wirklich in Planung sind.
Ja, das ist eine spannende Sache. Es gibt dann noch weitere Details und Einzelheiten dazu, auf die wir, glaube ich, jetzt nicht so im Einzelnen eingehen müssen. Wir verlinken euch natürlich wieder die entsprechenden Webseiten, wo ihr die Infos finden könnt, wenn ihr euch dann noch weiter einlesen wollt. Es ist insgesamt eine sehr interessante und spannende Sache, wird eigentlich von allen Seiten so eigentlich positiv beurteilt. Ich weiß nicht, wie du es jetzt erlebt hast beim Durchlesen, Johannes, aber es gibt wenig, die sich da sozusagen jetzt aufregen quasi und da jetzt schon wieder die große Weltverschwörung witternd, wo es ja normalerweise ist. Da gibt es ja normalerweise mindestens halt eine Seite auch, die sozusagen den ganz großen Hammer auspackt und sagt, das ist ja eher die Megasauerei. Sowas habe ich hier jetzt nicht gesehen. Es wird von allen Seiten eigentlich ziemlich positiv beurteilt. Und was vor allem sehr positiv beurteilt wird, ist die Geschwindigkeit, mit der das Ganze aufgesetzt worden ist.
Ja.
Du hast das ja ganz am Anfang erwähnt. Die Idee ist ja erst vor ungefähr einem Jahr in die Öffentlichkeit getragen worden, eben von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und jetzt, schon ein Jahr später, soll eben jetzt im November diese erste Auktion loslaufen. Und das ist eine Geschwindigkeit, die sehr gelobt wird, speziell natürlich im Vergleich oder im Wettbewerb eben mit den Aktivitäten in Nordamerika, in den USA, mit dem Inflation Reduction Act. Und es wird immer natürlich auch auf China verwiesen, weil dort hat man ja so allgemein ja die Meinung, es geht alles schnell. Und dann wird explizit gelobt, ja, hier mit dieser European Hydrogen Bank können wir durchaus mit dem Inflation Reduction Act, wie schnell der eben ersonnen und umgesetzt worden ist, und auf der anderen Seite mit dem China Speed, wie es ja immer so schön heißt, mitteilen. Das ist natürlich was, was man in der Europäischen Union eher selten sieht, wenn ich das mal so sagen darf.
Also da hat bestimmt diese Entwicklung außerhalb der EU einiges beigetragen, dass es jetzt so stringent läuft. Ich muss auch sagen, beim Durchlesen von diesem Dokument von der EU war ich erstaunt, wie ständlich das geschrieben ist. Da hätte ich auch erwartet, dass da viel mehr quasi Amtsenglisch reinkommt, aber es ist wirklich sehr, sehr transparent und man versteht eigentlich dann nach dem Durchlesen, dass wir als kleine Hydrogen-Bar leider keinen Wasserstoff erzeugen können. Zumindest nicht mit der Hydrogen-Bank. Müssen wir ein anderes Fördermittel suchen.
Ja, wir müssen aus der kleinen Hydrogen Bar halt eine große Hydrogen Bar machen, weil dann wird es interessant. Also, ich muss mal durchrechnen, wie groß die Hydrogen Bar werden müsste, um da attraktiv zu sein. Aber ja, schauen wir mal.
Genau.
Also die Details haben wir jetzt in ausreichendem Maße gewürdigt.
Genau. Wir verlinken natürlich auch alles auf der Webseite unter www.hydrogenbar.de. Und genau, da findet ihr auch das Kontaktformular. Wenn ihr irgendwie, auch wenn ihr so ein Joint Venture mit uns machen wollt, und vielleicht können wir dann gemeinsam auf die 5 Megawatt kommen.
Und dann müssen wir uns nur noch überlegen, welches Premium wir da sozusagen halt haben wollen, weil mit 4,50 stehen wir dann wieder unten auf der Liste. Es ist schwierig.
Aber also am Rande, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass die ganzen Mirai im Preis so krass verfallen. Also dass du für ein paar tausend Euro im Prinzip einen 2 Jahre alten Toyota Mirai bekommst, zumindest in Amerika. Vielleicht lohnt sich das dann, wenn wir dann einfach den Wasserstoff für unsere Autos selber produzieren.
Ach so, ja.
Dann müssen wir vielleicht nochmal eine Folge machen und das im Detail evaluieren.
Wir müssen auf jeden Fall diese Folge jetzt beenden, dass wir Zeit haben, jetzt das alles im Detail durchzurechnen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir hören uns auf jeden Fall jetzt am nächsten Mittwoch wieder mit einem Update zu unseren Kalkulationen. Nein. Am nächsten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit einem neuen Thema. Wir freuen uns schon sehr drauf.
Ja.
Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche auch wieder einschaltet.
Bis dahin, alles Gute euch. Ciao.
Servus.